Ich glaube, Lukas, wir sind keine guten Bayern. Von unserem Brunch ist der komplette Obatz da und die ganzen Brezen übrig geblieben.
Oh ja, das ist natürlich sehr tragisch, muss ich sagen. Aber wir hatten ganz guten anderen Stuff.
Ja, wie fandest du das Lachs-Carpaccio?
Ja, es war nicht so meins.
Dafür haben die Avocados dir offensichtlich sehr gemundet.
Ja. Hallo und willkommen zur 66.
Zu welcher Folge, Lukas?
66. Okay. Folge Cold Culture Podcast.
Du übersteuerst ein bisschen.
Was? Ja. Ich doch nicht.
Ich drehe dich mal leise, währenddessen kannst du ja mal begrüßen.
Soll ich nochmal machen? Nee, ich soll einfach sagen, wir nehmen heute auf am 3. Oktober und ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und ich habe gerade den Lukas leise gedreht. Wir sind beide Softwareentwickler bei der Accentra und wir erzählen einmal die Woche, was in der Tech-Bubble so passiert. Und in einem Thema der Woche widmen wir uns einem Thema, welches Entwickler besonders spannend finden oder besonders interessant. Wollen wir dann gleich anfangen, weil wir haben, glaube ich, echt viele News dieses Mal. Ich weiß gar nicht, wo die alle hergekommen sind. Irgendwie so Sommerloch vorbei. Feedback und Rückblick. Ich habe wieder ein Clubkonzert organisiert.
Mhm.
Das ist ja eigentlich so ein Hobby von mir und lustigerweise ist ja dieser Podcast nur entstanden, weil ich das jetzt gut 2 Jahre lang nicht tun konnte.
Und weil du mega Lust drauf hattest.
Auf dem Podcast schon.
Ja, genau.
Aber ich habe auch Lust, Clubkonzerte zu organisieren. Was ist das jetzt? Das ist ein Konzert mit der Black-Metal-Band Dornenreich am 2.4.2022 im Zentral in Stuttgart. Da könnt ihr alle kommen und ich hoffe echt, dass es ein Ausverkauf wird. Also mit Corona-Bedingungen können da nur 200 Leute in den Club rein.
Ja, das kriegen wir hin.
Ja, und ich hoffe wirklich, dass es so langsam mal mit den Impfungen vorangeht und die Kultur wieder starten kann. Also was wir jetzt hier haben bei dem Konzert ist sogar Dornenreich, ist eine österreichische Black-Metal-Band und die spielen jetzt einfach 2 Tourneen in einer. Also sowohl die Release-Show für das Album, das letztes Jahr rauskam und 25-jähriges Jubiläum von einem anderen Album. Also es hat sich einiges angestaut und ich denke, das sollte jetzt mit einem guten Besuch wieder quittiert werden. Also Leute, das muss jetzt nicht dieses Konzert sein, aber ganz generell, fahrt doch mal wieder eure Rezeption auf das Level von vor Corona, damit es der Kunst- und Kulturbranche wieder ein bisschen besser geht und da Normalität einkehren kann. Warst du nach Corona schon wieder auf Konzerten?
Nee, noch nicht auf Konzerten, aber ich würde gerne. Aber ich habe auch Karten für 2022 tatsächlich.
Ja, also ich hoffe, dass 2022 alles wieder normal ist. Gerade ist es noch so ein bisschen ja unter wechselnden und unsicheren Bedingungen, weil halt diese ganzen Konzerte auch ein bisschen Vorlaufzeit brauchen. Also das siehst du jetzt ja hier. Wir gehen eigentlich fast immer so mit 4 bis 5 Monaten Vorlaufzeit mindestens an den Start. Und diese Zeit muss man sich jetzt einfach geben und nehmen und dann aber auch ordentlich Tickets kaufen, sodass die Sache wieder starten kann. Und da auch kauft die Tickets einfach früh, weil das bringt wieder Geld ins System und mit den Tickets, die dann verkauft sind, können dann weitere Planungen stattfinden. Also wichtig ist jetzt einfach, dass in diesem Bereich wieder Umsatz gemacht wird. Und daran anschließend, ich war diese Woche auf einem Seminar vom Popbüro Stuttgart. Da geht es um so Branchenbasics, um Branchenbasics für die Musikindustrie. Und weißt du, was ich da gelernt habe?
Nee.
Dass die Kulturbranche ungefähr doppelt bis dreimal so groß ist an Anzahl der Arbeitnehmer und selbstständig Tätigen, wie zum Beispiel unsere liebe Automobilbranche.
Mhm.
Das heißt, in dem Moment, in dem man Automobil als ein Treiber für unsere Gesellschaft und für unseren Wohlstand betrachtet, muss man eigentlich im doppelten und dreifachen Maß auch an die Kulturschaffenden und in der Kulturbranche, Kunst- und Kulturbranche tätigen Menschen denken und das tut man am besten, indem man Kunst und Kultur konsumiert.
Ja, dann mach das doch mal.
Ja, genau. Exzessiv.
Ja, dann kommen wir zu meinem nächsten Thema.
Oh ja, wir hatten Spaß.
Ja, wir haben gelitten, hätte ich gesagt. Und zwar wollten wir statische Ressourcen ausliefern und zwar nicht mehr in einem Docker-Container, sondern weil ganz viele andere Projekte das auch brauchen, einfach öffentlich in einem S3-Container oder in einem S3 einfach.
Genau, also wir wollten letzten Endes S3 ganz einfach als Webserver verwenden, so wie es alle anderen Kinder auch machen.
Genau, dann haben wir die Files da geuploadet und ja, war erstmal ganz geil. Dann haben wir die im Browser quasi geladen und dann ist ganz komische Sachen passiert. Irgendwie das Logo war dann 8 Millionen Mal da und es sah nicht so gut aus. Und da haben wir jetzt erstmal dann gerätselt, eine Viertelstunde oder so, bis wir rausgefunden haben, dass S3 kein eigenes MIME-Type-Guessing macht, sondern einfach alle Files als Octet-Stream reinschreibt.
Genau, und das dann auch schön in den Header der Response. Das heißt, jedes CSS und jedes JavaScript hatte da wunderbar drin stehen Octet-Stream.
Ja, und da passieren ganz, ganz komische Dinge mit den Files und da muss man dann selber immer taggen, was für ein MIME-Type die ganzen Files haben.
Genau, und das kann AWS tatsächlich gar nicht selber machen. Das heißt, du hast dann so ein Python-Library verwendet, die dann den MIME-Type guessed und das dann explizit in der API setzt und oh Wunder, oh Wunder.
Es hat dann funktioniert tatsächlich. Nachdem wir den MIME-Type richtig gesetzt hatten, hat der Browser die Ressourcen auch richtig geladen.
Ja, und jetzt ist die Frage, ist das das, was man will?
Weiß ich nicht.
Bin mir da auch unsicher. Also letzten Endes ja, man kann S3 natürlich für alles Mögliche verwenden, aber wenigstens mal eine Warnung
oder so. Wie macht denn das ein Apache?
Ein Apache guesst es auch tatsächlich.
Der macht es aber selber? Der
macht selber, ja.
Ah, okay. Das heißt, der Browser kann das nicht selber machen?
Nee, der Browser checkt nicht wirklich. Also es hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass wenn der Browser offensichtlich eine URL auflöst, die mit .css endet und die als .css-Datei als CSS in einem HTML gelinkt ist, warum er dann trotzdem meint, wenn der MIME-Time ein Octet-Stream ist, hey, das ist irgendwie was ganz Komisches, ich mache mit dem mal nichts. Also,
weiß ich nicht, mega, mega
irgendwie
weird.
Irgendwie ein bisschen broken by Default.
Wenn sich da irgendjemand auskennt, dann klärt uns bitte auf. Es war auf jeden Fall sehr komisch, wir haben es jetzt zwar gefixt, aber was die Grundcause ist oder warum das der Browser so komisch macht, wäre auch mal interessant.
Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob es irgendwie ein Sicherheitsbenefit ist, wenn AWS S3 das nicht macht und standardmäßig ausliefert, mir ist auch nichts eingefallen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man halt nicht im Default möchte, dass eine Datei, die .css endet, dass da im Header dann CSS drin steht, weil, was weiß ich, Eingriff in die bewusste Entscheidung des Entwicklers, irgendwie sowas. Aber
naja,
fand ich sehr, sehr anstrengend.
Ja,
anstrengend
auf trifft's. Jeden Fall. Ja.
Ja, siehst du hier in meinem Zimmer ein Roland RD88 E-Piano, das ich letzte Woche bestellt habe?
Nee,
ist dann irgendwie doch nicht da.
Jetzt hast du dich schon so in den Himmel gelobt?
Jetzt habe ich schon so in den Himmel gelobt und jetzt ist es dann doch nicht angekommen. Und so wie es ausschaut, gibt es auch keines in München im Lager. Das bedeutet, ich bin jetzt voll gefangen in dem Chipmangel.
Eieiei.
Ja, also alles, was irgendwie nicht Apple heißt, hat ja gerade unglaubliche Probleme, an Chips zu kommen. Da kommen nachher auch noch ein paar News. Und ich gehöre jetzt offensichtlich dazu.
Ja, das ist natürlich mies. Dann musst du jetzt aber dich ganz doll beschweren bei dem Laden, ne?
Ja, also ich habe ihnen jetzt gesagt, 14 Tage gebe ich ihnen jetzt mal, das Ding zu besorgen und dann
drehe ich. Hä, und was ist mit dieser Display-Unit?
Display-Unit?
Du meintest doch, du darfst die mitnehmen und dann tauschen sie die aus.
Richtig, aber die Frage ist, ob ich das möchte. Also du meinst die Demo-Unit, also
ja, die
Demo,
im Laden steht. Ja.
Ja, könnte ich machen, aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf.
Okay, warum also, nicht?
Ich habe hier ein funktionierendes E-Piano rumstehen, dann habe ich jetzt zwei rumstehen, verkaufe ich dann das alte oder nicht, kann ich dann auf Nummer sicher gehen, wann kommt das neue, das finde ich ein bisschen anstrengend, also ja, okay. Ist mir einfach die Hassel nicht wert, da warte ich dann lieber und trete dann, was weiß ich, im Ernstfall in 14 Tagen vom Kauf zurück, was dann allerdings natürlich bedeutet, dass ich dann nicht mehr in der Liste weit vorne stehe, sondern dass ich dann wieder warten muss, bis der Wumms lieferbar ist und auf Lager ist,
ja.
Und das macht es dann wahrscheinlich noch mal ein paar Monate länger. Also, spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall. ebenfalls spannend war es gestern. Und zwar, ich war in Vaterstetten, das ist bei München, und da ist ein Mittelaltermarkt gewesen, tatsächlich.
Ja, da heißt, du hast heute noch dein Mittelalterhemd an, was sehr schick aussieht.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich finde mein Outfit auch super. Also ich habe mich extra so ein bisschen so angehaucht an Mittelalter angezogen. Ich habe leider nicht so viel Klamotten, die da so richtig passen. Aber ich habe jetzt so ein Trachtenhemd genommen und irgendwie so eine Cargohose, die so ein bisschen braun ist, was so einen leichten Touch hat. Und ging aber ganz gut. Hat mich hoffentlich niemand dumm angeguckt oder so. Und war sehr nice. Also der Mittelaltermarkt war sehr, sehr cool. War jetzt seit Ewigkeiten mal wieder ein Mittelaltermarkt. Anmeldung lief tatsächlich nicht vorher online ab, sondern einfach, man kommt hin, loggt sich dann mit der Luca-App ein und fertig. Und ja, dann geht man da um die Stände rum. Alles eigentlich so wie, also wirklich, da hat man Corona fast gar nicht gemerkt. Man musste halt, wenn man direkt in den Stand reingegangen ist, musste man die Maske quasi wieder aufhaben, aber war auch nicht stressig, und sonst waren da auch relativ viele Leute und so, und das hat sich gar nicht so krass angefühlt nach Corona.
Spannend. Weißt du, was ich da immer ein bisschen stressig finde? Ich versuche gerade noch Worte zu finden. Also weißt du, einerseits ist ja Mittelalter durchaus eine Zeitspanne von, was weiß ich, 300, 400 Jahren. Und man könnte aus dieser Zeit eigentlich schon historisch korrekte Dinge rausziehen, um irgendwie ein abendfüllendes Programm zu machen. Aber trotzdem scheißen da alle drauf. Weißt du, also das ist nicht authentisch.
Ja, vieles ist schon authentisch. Es gibt authentische Sachen dort.
Ja, es gibt, aber es ist nicht durchgängig authentisch. Es ist,
ja, das ist auch keine Mittelalter-Ausstellung, sondern Mittelalter-Markt, der einfach für Enthusiasten eine coole Zeit sein soll. Das ist jetzt nicht,
ja, genau,
so,
aber
okay, wir müssen jetzt komplett historisch akkurat sein. Das ist halt nicht, das ist auch nicht der Anspruch. Ich gehe doch da nicht hin, um dann irgendwie, was weiß ich, da komplett historisch korrekt, dann darf ich ja auch mein Handy nicht mitnehmen. Was soll das denn? Du hast ein Handy, das gab's aber im Mittelalter gar nicht. Aber ja, Kontaktlinsen, die musst du rausnehmen, da darfst du nichts mehr sehen. Es ist doch Bullshit.
Ja, ich weiß
ja
nicht.
Du kannst ja alles, dann gibt's auch keine Technik, gibt's keine Lichter, gibt's, was weiß ich. Dann kannst du auch kein Programm machen, kannst du auch keine Band
hinstellen. Ich habe ja nicht argumentiert dafür, dass man komplett alle modernen Reminiszenzen da wegmachen sollte.
Aber du meinst, es soll akkurat sein?
Nee, aber man sollte vielleicht zumindest versuchen, eine gewisse Historizität da reinzukriegen und nicht irgendwie einen Barbarenspieß anzubieten und what the fuck. Also, ich weiß es nicht. Es fühlt sich für mich immer so komisch an.
Das ist doch, also, verstehe ich nicht. Ja. Ich darf nicht mehr drüber diskutieren, meinte Markus gerade, deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Thema.
Ich möchte da nochmal ein Buch empfehlen, tatsächlich, was dieses Thema aufgreift, nämlich von Erwin Hoffmann, das ist ein alter Kulturwissenschaftsdozent von mir, Mittelalterfest in der Gegenwart. Ich packe mal den Link in die Shownotes.
Hä? Was ist jetzt los? Du hast dir eine MX Keys gekauft.
Ja, genau, ich habe mir eine MX Keys gekauft.
Ich wollte den Link
in die Shownotes packen und habe gehofft, dass du das checkst.
Achso, nee, das habe ich jetzt nicht. Du machst jetzt einfach weiter.
Eine mega geile Überleitung zu machen, aber nein, du schaust mich dann wie ein Auto an.
Und ja, ich weiß
eine
nicht.
Große, wäre eine große Pause. Okay, also keine Überleitung heute.
Genau.
Harter Cut vom Mittelalter direkt zu dem Wort, das auch mit M anfängt, nämlich den MX Keys von Logitech. Und die habe ich mir jetzt gekauft und ich bin ehrlich gesagt schon recht zufrieden. Also das ist, die MX Keys ist eine Tastatur. Wahrscheinlich so die, kann man das so sagen, die Standard.
Die haben wir letzte Woche empfohlen.
Genau, die Standard-Tastatur für einen professionellen Einsatz. Und ich hatte jetzt irgendwie so fast 10 Jahre keinen Nummernblock. Und es ist schon toll, wenn man die Nummern irgendwie tippen kann, ohne dass man sich da einen Fingerkrampf holt. Also ich bin begeistert.
Ja.
nutzt du die Möglichkeit, mehrere Devices anzuschließen? Also hast du dein iPhone oder dein irgendwelche andere Devices mit angeschlossen?
Nee, habe ich nicht. Ich benutze es nur für meinen, wenn ich die mal mit nach Hause nehme, dann benutze ich es auch an meinem Windows-Rechner, aber sonst ist sie nur an meinem MacBook angeschlossen.
Okay, also das muss ich jetzt nochmal testen, wie cool das ist, wenn man irgendwie am iPad und am iPhone noch die Tastatur nutzen kann. Da, ja, schauen wir mal. Also definitiv als Follow-up war die Empfehlung wert, auch wenn ich es ein bisschen blind empfohlen habe.
Ja.
Wir hatten letzte Woche versucht aufzunehmen bei mir hier mit Cubase.
Aha.
Und wie oft ist es abgestürzt?
Weiß ich gar nicht.
Öfters als 3-4 Mal.
Ja, aber nur am Anfang.
Am Anfang, genau, ja. Bis ich dann irgendwelche VST-Plugins rausgenommen habe. Also, ich muss sagen, ich hatte diese Woche ja komplett Urlaub, um dann für mein Klavierprojekt aufzunehmen. Und gefühlt habe ich so 30-40% der Zeit damit verbracht, Cubase zum Starten zu bewegen. Also, liebe Steinberg-Leute, da könnte man noch mal ein bisschen Bugfixen gehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass diese VST-Plugins ja als Binaries zur Laufzeit aufgerufen werden. Und wenn die halt abschmieren, also eines von diesen VST-Plugins, wo man ja irgendwie hunderte von hat, dann schmiert der ganze Main-Thread ab und das sollte eigentlich nicht passieren. Also ich glaube, das sollte man so resilient implementieren, dass das Plugin dann auf die Blacklist kommt und dass man es dann einfach nicht mehr hat oder irgendwie ausgegraut und dass dann aber wenigstens noch die Host-Software an sich noch stabil und halbwegs weiterhumpelt. Dass wenn da irgendwie so ein schlecht implementiertes oder meinetwegen auch schon 10 Jahre altes VST-Plugin jetzt mit der aktuellen macOS-Version nicht mehr tut, dann sollte das, denke ich, kein Grund sein, dass die DAW abschmiert.
Ja, ich fand das auch nicht so geil, weil jetzt muss ich mein Mixing nochmal machen. Das ist unglaublich.
Stimmt, wir haben auch Daten verloren tatsächlich.
Ja.
Ja.
War nicht so cool, aber naja, was will man machen, ne? Die Software besser, das wäre ganz vielleicht ein guter erster Schritt, hätte ich gesagt.
Ja. Resilienz ist eine gute Sache.
Ja.
Dann noch der letzte Rückblick. Wir hatten über Lilith Wittmann gesprochen, die CDU-Wahlkampf-App da Schwachstellen gefunden hat und ist dann mit Anzeige und Staatsanwaltschaft und Ermittlungen verschiedene Folgen von gab. Und da gibt es jetzt ein sehr, sehr schönes Interview mit ihr in der Taz, welches jetzt nicht nur auf diesen CDU-Hack eingeht, sondern auch ganz generell über Hackerethik, Responsible Disclosure, wie man in einer Kultur, in der die CDU erstmal mit einer Anzeige daherkommt und nicht weiß, wie Responsible Disclosure grundsätzlich funktioniert, wie man damit umgeht und wie man Politik und politische Interessen und Hacktivism vielleicht kombinieren oder eben nicht kombinieren kann. Interessantes Interview, lest es euch mal durch, ist ein guter Follow-up zu der CDU-Wahlkampf-App-Geschichte, die wir schon mehrmals als Thema hatten.
Ja, dann kommen wir zu den News.
Wir sollten das mal so als Jingle einspielen. Warte mal, was ist denn hier mein, das hier ist meine Kapitelmarke.
Nicht, dass du dich wieder mutest.
Zu den News, nee, das, da bin ich jetzt
besser als
geworden.
Als letztes Mal.
Definitiv, ja. Die News, da haben wir heute sehr viele, deswegen gehen wir da sehr strukturiert durch. Wir beginnen mit dem großen Block Software und sehr spannend fand ich ein neues Feature von OpenAI. Mhm. OpenAI ist so eine, ja, ist es Open Source oder nicht, ich weiß es nicht, ich glaube es ist so halb kommerziell. Die haben auf Basis von GPT-3, also von dem Model, welches ganz viele Dinge tun kann, einen Algorithmus oder einen ML vorgestellt, eine KI vorgestellt, die Zusammenfassungen von Büchern machen kann.
Okay.
Und ich muss echt sagen, das hat richtig gut funktioniert. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich habe es selbst mal ein bisschen getestet. Das kann man da so testen auf der Seite. Und es gibt auch ein paar Demos, wie zum Beispiel Alice in Wonderland zusammengefasst wurde. Und man stellt sich jetzt vielleicht vor, ja gut, die nehmen dann halt irgendwie die die Anfänge von irgendwelchen Sätzen oder schauen in die Kapitel oder versuchen da irgendwie so eine, was weiß ich, auf drei Seiten das zusammenzubrechen und immer nur so einzelne Teile. Nein, das ist echt eine sehr, sehr comprehensive Geschichte, die alle Details richtig hat. Und das irgendwie mit 136 Worten von irgendwelchen größeren literarischen Werken. Also finde ich eine super Sache und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sowas vielleicht auch bei großen Newsbeiträgen in Zeitungen oder Online-Publikationen verfügbar ist.
Oh ja, das wäre cool.
Weil oft geht es mir einfach so, ich möchte ein bisschen mehr lesen als die Überschrift. Der Teaser-Text ist meistens genau das, was der Name sagt, nämlich ein Anreißer oder ein Teaser, dass man eben weiterliest. Und oft will ich einfach nur die Quintessenz von so einem Artikel raus. Also wenn das mal produktiv wird, würde mich echt freuen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr spannende Entwicklung und freue mich da schon auf das Production Level, was dann hoffentlich funktioniert. OpenAI hat dann allerdings noch gesagt, dass sie kein Bestreben haben, dieses Modell öffentlich verfügbar oder Open Source zu machen. Also das bleibt dann offensichtlich ein kommerzielles Produkt.
Ja.
Was okay ist. Also es muss nicht jede Software Open Source sein.
Naja, außer wenn man die Linke, ne?
Ja, oder Richard Stallman heißt.
Ja, genau.
Wie zufrieden bist du denn mit deinem Kalender auf dem iPhone und auf macOS?
Überhaupt nicht. Da könnte ich auch ranten drüber.
Da könntest du drüber ranten. Also es gibt ja Calendly.
Okay.
Als Alternative, was viele Leute verwenden. Und Yahoo, also man erinnert sich ganz, 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 ganz früher die Suchmaschine. Die Firma, die heute immer noch Yahoo heißt, die hat jetzt angefangen, eine Software in den Beta zu stecken, die sich Day nennt. Und das ist offensichtlich ein Angriff auf genau das, was du gerade jetzt nicht so toll fandest, nämlich die Kalender. Lösung von Apple oder auch von Outlook, Microsoft, Google Calendar. Also ein neuer Player auf dem Markt, der das Thema Kalender und Terminplanung komplett neu denken möchte und vereinfachen will. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich jetzt mal bei der Early Beta angemeldet.
Okay.
Leider noch keine Bestätigung bekommen, dort noch keine Einladung, so muss ich sagen, Bestätigung schon, Einladung nicht. Die ersten Feedbacks dazu sind sehr positiv. Also ein paar Blogger haben sich schon geäußert. Ich bin gespannt, was daraus wird. Also neuer Stern am Horizont. Neben den großen, alther eingebrachten gibt es bald eine neue Kalender-App namens Day. Day.co, Link ist in den Shownotes.
Ja, ich finde es interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, da kann man mal so eine Innovation machen wie Hey, ne?
Ja, genau, tatsächlich. Ja, genau. Also ich tue inzwischen, glaube ich, auch, oder wir sind beide großer Fan von Hey.
Mhm.
Es ist nicht viel anders als bei einem normalen Mail-Client, aber halt die richtigen Dinge sind anders und besser. Ja. Und ich glaube, in der Terminplanung, also wenn ich da an dieses absolute Chaos von Outlook denke, mit Terminbestätigungen kommen als E-Mail und landen in meinem Postfach und da sind manchmal Nachrichten drin, die sind dann aber als E-Mail und nicht, also absolute Katastrophe. Da kann man, denke ich, noch vieles, vieles verbessern.
Ja.
Dann, das ist jetzt vielleicht ein Thema für dich, weil da weiß ich, Windows habe ich zum letzten Mal irgendwie vor 20 Jahren verwendet.
Ja, es gibt ja den Windows Store, den Microsoft Store.
Ist das sowas Ähnliches wie der App Store auf macOS?
Genau, bloß, ich glaube, schlechter, würde ich behaupten. Also da habe ich auch schon ganz viele so Horror-Stories gehört, wo man dann irgendwie über den Microsoft Store hat man ein Spiel installiert und dann konnte man nicht mehr das deinstallieren und man konnte auch den Ordner nicht deleten, weil das von Windows aus nicht ging, wenn es aus dem Microsoft Store runtergeladen wurde. Also alles nicht ganz so nice, aber jetzt kann man andere Stores aus dem Microsoft Store downloaden. Das heißt, du kannst dir jetzt zum Beispiel aus dem Microsoft Store den Epic Games Store holen und aus dem Epic Games Store kannst du dir den itch.io Marketplace / Game Store holen. Dann hast du drei Stores ineinander.
Store Inception.
Ja.
Also was ich daran sehr spannend finde, ist, dass Apple ja genau deswegen gerade überall angeklagt wird, weil die Stores so verschlossen sind und ich denke, das ist nicht nur ein Feature, ich denke, das ist auch ein politisches Signal von Microsoft, weil die Substores, also wenn jetzt zum Beispiel dieser, wie hieß die Firma, die du genannt hast, der Epic Store?
Epic Games, ja.
Epic Games Store, wenn der jetzt innerhalb von Microsoft Store, von Windows Store verwendet wird, dann bekommt Epic trotzdem 100% der Einnahmen. Also da gibt es jetzt keine Abstufung oder keine Provisionen, die bezahlt werden müssen.
Das wäre ja auch mega hirnrissig, wenn man sowas machen würde.
Ja, aber das ist ja das Apple-Modell.
Und ja, ja, genau.
Genau, und ich glaube, das ist ein definitiver Front gegen die inzwischen schon, glaube ich, Konsens und publikfähige Meinung, dass Apple da deutlich über die Stränge schlägt. Und dass es auch anders geht, macht Microsoft jetzt an dieser Stelle vor. Klar, ich meine irgendwie so, der Windows Store ist kein Ding, das müssen wir jetzt halt auch nochmal sagen. Also im Gegensatz zu den Umsätzen, die jetzt der iOS Store verursacht oder der App Store von Apple verursacht, sind es Peanuts. Aber trotzdem, dass es geht und dass man es machen kann, finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Signal. Und ich hoffe, das ist jetzt auch ein Signal für diejenigen, die entscheiden im Apple Case, wie es da weitergeht, das mal als ein kleines Argument hinzubekommen, dass man nicht immer nur Monopole auf den Plattformen braucht und haben möchte.
Ja.
Dann, in der Einleitung hatten wir es schon, der Chipmangel. Was ist denn da eigentlich passiert? Also das vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Computerchips werden hauptsächlich aus seltenen Erden hergestellt und seltene Erden sind einfach, wie der Name schon sagt, selten. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die Chips ausgehen. Warum gehen die aus? Das hat vielleicht jetzt gar nicht mal so ein, ja, die Ressourcen an sich sind knapp, das ist der eine Punkt. Aber was einfach passiert ist, dass in der Corona-Krise sowohl die Produktion runtergefahren wurde von den Chips, als auch lange Lieferverträge von den Chip-Herstellern und dann eben in der Kette auch zu den Ressourcenlieferanten gekündigt wurden. Das heißt, in Reaktionen auf die Krise wurden laufende Verträge reduziert. Und das hatte dann zur Folge, dass diese ganze Industrie praktisch runtergefahren wurde. Und jetzt geht es nach Corona wieder weiter. Und ja, die Lieferkette kommt einfach nicht schnell genug auf Trab. Und es fehlt an Chips. Und leider ist es so, dass vor allem die Branchen, die jetzt wenig mit Chips, also die weit weg sind von den Chips, wie zum Beispiel der Automobilbranche, das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und da überhaupt keinen Plan hatte, wie man darauf reagieren muss. Und da passieren jetzt viele Dinge. Und die aktuelle News ist, dass Opel komplett in Deutschland dicht machen muss. Das heißt, das Werk in Eisenach wird bis Ende des Jahres, also muss man sich vorstellen, es sind jetzt noch ja locker mal 2,5, 3 Monate, ist keine Produktion. Das heißt, das Werk steht still, die Leute sind auf Kurzarbeit, sitzen zu Hause, weil man die Chips nicht in die Autos bauen kann, weil es sie einfach nicht gibt. Und das schaut bei anderen OEMs nicht anders aus. Also ich zitiere jetzt auch noch aus den Medien. Das muss man immer als NDA nochmal dazu sagen. Wir haben NDAs, deswegen zitieren wir ja nur die Medien. Die anderen OEMs, die machen das genauso, dass sie teilweise die Autos auf Halde produzieren, in der Hoffnung, dass man dann, nachdem die Autos vom Band gelaufen sind, die Mikroprozessoren und Chips dann einbauen kann. Also alles keine schöne Sache. Da hat ja einiges im Risikomanagement offensichtlich nicht sehr gut funktioniert.
Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht, was es da für eine Lösung gibt. Einfach abwarten und gucken, oder wie?
Naja, ich glaube, man muss sich als eine Industrie, die sich so ein bisschen fernab von dieser Technologie fühlt, also das ist, denke ich, der Fall bei, also ein Auto ist ja primär nicht ein Computer, muss man einfach so sagen. Vielleicht,
ja, nicht bei Tesla, aber.
Ja, bei Tesla nicht, aber bei den anderen oder auch was weiß ich, ein Staubsauger oder ein Roland. Bleiben wir mal bei meinem E-Piano. Ein E-Piano ist ja per se jetzt erstmal nicht ein Computer. Das heißt, es ist eine Industrie, die sich jetzt nicht so sehr darum kümmert, dass die Lieferkette im Bereich der Chips, dass die besonders stabil und mit gutem Risikomanagement abgesichert ist. Weißt du, die denken, hey, egal, unsere Tastatur muss toll sein und wir müssen natürlich auf die nächste Musikmesse gehen.
Genau, und irgendwie, dass man, die Verarbeitung muss super sein, das muss gut aussehen und so.
Ja, genau, und die Klänge müssen gut sein. Ich glaube, da ist einfach nicht die Attention da, dass man mit dieser offensichtlich seltenen Ressource der Chips, dass man mit denen gut managen muss und dass man da gute, solide Verträge und Lieferketten braucht. Und ich glaube, so jemand wie Apple, der halt da mega von abhängig ist, die haben das halt mega auf dem Schirm. Ja. Die wissen halt, wir bestehen zu ganz vielen Prozent aus diesen seltenen Erden. Ja, dann müssen wir halt schauen, dass da die Lieferkette passt. Und aber so ein Musikhersteller, dann Rasenmäherhersteller oder irgendwas anderes, die werden das nicht auf dem Schirm haben.
Ja, denke ich auch. Da ist die Identifizierung nicht da.
Ja, die Attention ist, glaube ich, nicht da, so diese. Ja.
Aber wir wissen jetzt natürlich, ist das auch nur Spekulation.
Ja, genau, vielleicht liegt es ja auch. Analyse ist keine.
Vielleicht haben sie sich auch drum gekümmert und es geht trotzdem nicht, oder weiß ich nicht.
Ja, dann haben sie sich falsch drum gekümmert, das wäre dann auch das Ergebnis zählt. Also, ja, finde ich ein bisschen schade, weil man sieht immer mehr, das Auto, genauso wie das Musikinstrument, wird zum Computer. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen einen Paradigmen-Shift hinkriegen.
Man muss aber vorsichtig sein, das ist der Slogan von Volkswagen, ne? Das Auto.
Echt?
Ja, ja. Volkswagen. So. Das Auto.
Nicht das Automobil?
Nee, auch das Auto. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass das deren Slogan ist.
Okay, ja.
Ja.
Werbung. Kommen wir zum Thema Security. Puh, auch wieder eine längere, schwierige Geschichte.
Ja. Kleckern sich alle nicht mit Ruhm hier. Kleckern
sich alle nicht mit Ruhm. Also, was ist passiert? Also letzten Endes gibt es 3 Sicherheitslücken in iOS, die ein Sicherheitsforscher herausgefunden hat. Und er hat diese Sicherheitslücken nach dem Prinzip des Responsible Disclosures, das hatten wir vorhin bei der CDU schon mal, an Apple gemeldet rechtzeitig.
Mhm.
Und was ist passiert?
Nichts.
Nichts. Und das Problem ist, diese Sicherheitslücke ist leider, leider keine kleine, weil es ist eine Sicherheitslücke nachgewiesen, mit der man aus der App-Sandbox rauskommt.
Eieiei, das ist natürlich schwierig.
Genau, und zwar kommt man auf Analytics.de, der zum Beispiel auch deine medizinischen Informationen und deine Health-Informationen beinhaltet. Und so kann man mit der App, die man dann über den App Store publizieren kann, an diese sensiblen Daten ran. Und Apple hat es halt weder respektiert noch gefixt. Und deswegen hat jetzt dieser Sicherheitsforscher die Sicherheitslücken gemäß dem Prinzip des Responsible Disclosures nach Ablauf einer Frist veröffentlicht. Und ja, jetzt sind unsere aller iPhones halt offen und es gibt diese publizierte Sicherheitslücke, es sind 3 Stück in der Zahl und Apple tut letzten Endes nichts.
Ja.
Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen
unverantwortlich.
Ja, vor allem, weil Apple ja jetzt eigentlich immer in jeder Keynote betont, wie Sicherheits wie wichtig das Thema Sicherheit und Privatheit ihnen ist. Es werden ja auch ganz viele Features vorgestellt, die die Privatheit sicherstellen sollen und die Sicherheit betonen und verbessern. Und dann ist es halt evident, dass irgendwie alle Apps rein theoretisch meine medizinischen Daten auf dem iPhone abgreifen können und Apple macht an dieser Stelle nichts. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. Und also ich glaube, so dieser Trust, den man vielleicht noch vor ein paar Jahren in Apple gesetzt hatte, der blättert so langsam ein bisschen ab mit solchen Geschichten. Und es wurde jetzt ja auch in den Medien fast schon überanalysiert und zu Recht auch.
Ja.
Also da muss, glaube ich, generell das Thema Responsible Disclosure auch bei Apple einen höheren Stellenwert bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie jeden Tag 300 Sicherheitslücken gemeldet bekommen und da nicht mehr Herr werden. Also so glaube ich das nicht. Da kommen vielleicht am Tag 1 oder 2 ernsthafte Themen rein und die kann man doch wirklich gescheit abarbeiten und einplanen. Also das verstehe ich nicht,
warum
eine Firma, denen eine Sicherheit offensichtlich so wichtig ist, warum die das nicht auf dem Schirm haben.
Das verstehe ich auch nicht. Aber man weiß ja immer nicht, was dann in der Firma wirklich passiert, ne?
Ja klar, die Kommunikationskette muss halt stimmen. Also weißt du, wenn es bei irgendeiner Marketing-Kommunikationsabteilung aufschlägt, da muss da halt ans rote Telefon gegriffen werden und es muss in die Technikabteilung gehen.
Ja, wo der digitale Prozess wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert hat.
Und wo man auch das rote Telefon gebraucht hat, um wieder zurückzuziehen.
Ist bei ID Wallet.
Was ist ein ID Wallet?
Das ist der Versuch von, wie heißt der?
Scheuer, von unserem Lieblingsverkehrsminister.
Genau, vom Scheuer, einen digitalen Führerschein und Ausweis, glaube ich, zu machen. Und da scheint jetzt erstmal vorerst ein Stopp in Aussicht zu sein, wegen bestimmten Sicherheitslücken.
Also nicht nur an Stoff, also sie hatten das Ding tatsächlich in die App-Stores gebracht und dann irgendwie nach ein, zwei Tagen wurden wohl so viele Sicherheitslücken entdeckt, dass man die Notbremse gezogen hat und das Ding wieder depubliziert hat. Es passt ins Schema, oder?
Ja, irgendwie schon, ja.
Es passt ins Schema. Ist es Open Source? Natürlich nicht. Weil, ja, weil.
Ja, weil halt.
Ja.
Ja.
Keine Ahnung.
Gibt keinen Grund eigentlich.
Weil Geld, kann man so sagen.
Ja.
Weil Geld. Und das Schlimme ist, dass Experten vom CCC, die das Ding analysiert haben, keine Bugs als Sicherheitslücken ausgemacht haben, sondern konzeptionelle Probleme.
Ja.
Also die zugrunde liegende Blockchain-Technologie sei wohl angreifbar. Und das ist ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Wenn da schon nach den ersten beiden Tagen schon so große Konzeptfehler irgendwie auffallen, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob es nicht die falsche Firma ist, wo man das beauftragt hat.
Ja, und das Ding gehört wie die Corona-Warn-App Open Source. Ich glaube, es ist teilweise Open Source. Es gehen da ein paar GitHub-Links rum, aber das ist eine absolute Katastrophe. Also wer da mal reinschauen möchte, vielleicht packe ich den GitHub-Link auch nochmal in die Shownotes. Da gibt es letzten Endes keine Unit-Tests, das ist keine Dokumentation, das ist einfach so irgendwie hingedumpt auf GitHub. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganze Projekt, wenn jetzt schon diese konzeptionellen Fehler aufgetaucht sind, reimplementiert werden muss.
Ja, good luck an die Leute auf jeden Fall.
Ja, vielleicht schafft man es beim zweiten Versuch besser und mit großer Wahrscheinlichkeit wird unser werter Herr Scheuer auch dann nicht mehr Verkehrsminister sein, weil er offensichtlich nicht zu der Partei gehört, die die Wahl gewonnen hat.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zum Blog Web.
Mhm.
Mit einigen News,
mit
Acquire News tatsächlich.
Ja, fangen wir an mit Imgur.
Imgur, genau.
Wie ich es nenne.
Ich nenne es auch gern Immature. Also schreiben tut es sich IMGUR. Was ist denn Immature?
Das ist so eine Bilder-Video-Sharing-Plattform.
Genau, also ich glaube, sie sind hauptsächlich groß geworden mit Reddit.
Ja, genau.
Weil Reddit ganz am Anfang noch nicht in der Lage war, Bilder selbst zu hosten. Also die hat man dann immer auf Imgur gehostet und dann auf Reddit gepostet. Und die wurden jetzt gekauft von derselben Firma, der auch das wunderbar seriöse Medium Worldstar Hip Hop gehört.
Mhm.
Und Media Lab heißen die.
Worldstar.
Und ich glaube, es passt gut dazu. Also die Seriosität geht Hand in Hand.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich fand Imgur als Plattform noch nie geil. Die Webseite ist scheiße, die App ist scheiße. Ich weiß auch gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Low-Level-Problem, so Bilderhoster. Weißt du, das ist nichts. Da kannst du die Leute nicht überzeugen. Das ist so ein Brot-und-Butter-Feature. Du willst einfach ein Bild irgendwie hosten und verteilen. Fertig.
Ja.
Da kann man, glaube ich, keinen Blumenstrauß mit gewinnen. Lustig ist, dass diese Firma auch Genius gehört tatsächlich.
Oh, okay.
Also Genius ist so eine Seite, da werden Lyrics hochgeladen.
Ist die Lyrics-Seite eigentlich, wenn es um Lyrics geht, auch durch Rap quasi groß geworden, mit den ganz vielen Annotations, die du dann zu Texten und das Meaning dahinter kannst du quasi annotieren. Sehr geile Plattform eigentlich. Also ich muss sagen, Genius ist schon nice.
Ja, und Whisper gehört auch zu denen dazu übrigens und Kick, also dieser ziemlich alte Messenger tatsächlich. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Also ich bin jetzt nicht so der große Freund von, was weiß ich, irgendwie in einer random Image-Sharing-Plattform. Aber scheint wohl ein Markt zu sein. Man kann da natürlich wunderbar Werbung platzieren.
Ja.
Und dementsprechend bin ich gespannt, was Media Lab dann daraus macht. Die nächste Acquisition ist Trommelwerbel, Notion hat Automate.io gekauft.
Ach, acquired sogar, acquired. Krass.
Ja, genau.
Okay, ja, das habe ich nicht mitgekriegt tatsächlich.
Genau, also Automate.io ist so ein bisschen ein IFTTT auf Steroiden. Ein, ja, wie kann man das sagen, so eine Low-Code, Clicky-Bunty.
Ja.
Ja.
Doch. Mit schon pre-written Solutions und so, da kann man dann die einfach einbauen, mache ich irgendwie, ja, okay, das soll passieren. Und genau, dann
also zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail bekomme, die den Betreff To-Do hat, dann will ich die in ein Datenbank-Item in Notion speichern. Oder ich will irgendwie, wenn ein spezieller Kunde mir antwortet oder wenn ich geantwortet habe und innerhalb von 3 Tagen kam keine Antwort, dann will ich da irgendwie eine automatische Nachfrage. Also man kann da seine gesamten Cloud-Dienste einfach mit schönen Workflows automatisieren. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großes Indiz, wo Notion denn hin möchte.
Ja.
Also ich glaube, die wollen vielleicht ein bisschen weg oder wollen den Markt erweitern. Sie sind jetzt gerade eher so ein Wiki-System. Ich bin übrigens sehr froh, dass sie nicht ins Chatten reingerutscht sind. Also sie sagen ja wohl ganz bewusst, Chatten gehört nicht zu unserem Scope.
Ja, wäre auch mega dumm.
Das wäre mega, also der Markt ist hier abgegrast. Und mit Automate.io sind wir da jetzt, glaube ich, in einem Bereich, der relativ sinnvoll ist und der auch gut funktionieren kann.
Ja, denke ich auch. Das fände ich eigentlich ganz cool, was man dann alles machen könnte. Ich muss mich da mal auch nochmal mit der API beschäftigen in der Freizeit.
Ja, also die API ist nach wie vor nicht besonders gut, vor allem, weil es halt keine gescheiten Triggers gibt. Ja, das verändert sich vielleicht noch. Vielleicht ist dann Automate.io auch die richtige Schnittstelle,
ja.
Dass man dann gar nicht sagt, ich gehe irgendwie auf meine Notion API, sondern ich habe halt irgendwelche Komponenten, die ich direkt in Automate.io mache. Es wird dann sowieso hoffentlich und so denke ich doch eine einzige Plattform.
Ja, und eine weitere Plattform ist das Netflix Mobile Gaming Plattform.
Hast du davon schon gehört?
Nee, tatsächlich nicht. Die haben ja gestartet in Polen und wollen jetzt erweitern nach Spain und Italy. Ich kann mir das irgendwie, weiß ich nicht.
Also Netflix hat einfach eine Plattform, die ähnlich wie schau so viele Filme, wie du möchtest, spiel so viele Games, wie du möchtest.
Anbietet. Aber am Handy, also mobile.
Ist das mobile?
Ja, das ist mobile. Krass, das ist mobile only.
Und wie funktioniert das? Das kann nur auf Android funktionieren, weil bei iOS ist das ja nicht möglich, die Plattform in der Plattform.
Ach krass, und da gibt es 2 Games irgendwie für den Test. Stranger Things 1984 und Stranger Things 3. Aha, das sind dann Netflix-interne Games, oder was?
Ja, wahrscheinlich irgendwelche lizenzierte Geschichten, die dann innerhalb der Netflix-App auf Android offensichtlich dann laufen.
Ja, mega und die sind schon mit in der Netflix-Membership.
Die sind da mit drin, genau.
Ja, weiß ich nicht. Finde ich weird. Ist das ein
Ding?
Finde ich weird.
Naja, wenn ich jetzt dran denke, was in meiner Amazon Prime-Membership, was da alles drin ist.
Ja, aber ich weiß es nicht, ob das so das Ding ist. Irgendwie gehe ich in Netflix und spiele da irgendwelche Games oder so, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich müssen sie dann halt nichts abdrücken an Apple, ne? Weil Membership kaufen ist ja extern quasi.
Ja, die Frage, ja gut, ich meine, wie heißt dieses Ding Roblox? Das sind ja auch Games in Games.
Ja.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwie um die App-Store-Guidelines außenrum kommt. Ja, ob das jetzt so ein Mega-Ding ist. Also.
Ja, ich weiß es auch nicht. Finde ich irgendwie, keine Ahnung, finde ich einfach weird. Ich weiß auch nicht, warum sie in die Richtung gehen wollen überhaupt. Naja, wird sich also zeigen.
Same-Day-Delivery wie Amazon können sie nicht anbieten. Irgendwas muss man ja machen.
Ja, stimmt.
Auch etwas gemacht hat YouTube. Und zwar gibt es ja einen russischen Sender namens Russia Today. Und das ist
dafür steht das.
Genau, das ist ein Staatssender, der sehr kremlnah berichtet. Und dieser Kanal hatte einen deutschen Ableger namens RT Deutsch, der maßgeblich auf YouTube publiziert hat, also dort Videos publizierte. Und der wurde jetzt von YouTube selbst gesperrt.
Ja, wegen Fake News.
Genau, Falschinformationen, Desinformationen zu Covid-19. Und ja, es ist da jetzt so ein kleiner politisches Techtelmechtel losgegangen, das ich sehr spannend finde. Nämlich jetzt fängt die russische Regierung an, also die russische Regierung spricht von Zensur. Und jetzt fängt aber die Regierung an, deutsche Medien in Russland zu verbieten und zu zensieren.
Okay.
Mit dem Argument, dass die deutsche Regierung nichts dagegen tut, wenn russische Medien in Deutschland zensiert werden. Aber das ist meiner Meinung nach ein völlig verstandenes Verhältnis von Verantwortlichkeiten. Also was hat denn bitte eine deutsche Regierung damit zu tun, wenn ein privates US-Unternehmen auf seiner eigenen Plattform Dinge sperrt oder verbietet oder nicht mehr zugänglich macht?
Das ist ja Bullshit.
Also irgendwie funktioniert da die Argumentation nicht. Finden wir es gut? Ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Weil ja, finde ich auch.
Das, was RT Deutsch da in die Verschwörungsblase rein gepustet hat, ist, war nicht schön.
Ja.
Ich habe noch was nicht schön ist.
Oh, was hast du denn noch?
Ich bin ja ein großer Fan vom Chaos Communication Congress. Das ist der jährliche Kongress des Chaos Communication Clubs. Der hat ganz, ganz früher noch vor meiner Zeit in Berlin stattgefunden. Dann wurde das zu klein. Dann ging es weiter ins Kongresszentrum Hamburg, ins CCH. Mhm. Und da war ich viele, viele Male tatsächlich. Also schon so viele Male, dass ich jetzt ernsthaft zählen müsste und versuchen müsste, mir irgendwie aufzuschreiben, wie oft ich dort war. Und dann war es in Leipzig, da war ich einmal und es ist immer ein wunderschönes Event. Fußnote, wenn man Tickets kriegt, weil die 10.000, 13.000 Tickets sind in 0,nix verkauft und die Absage von 2021 wegen Covid-19 ist jetzt amtlich.
Schade.
Das heißt, wir haben jetzt zum zweiten Mal in Folge keinen Chaos Communication Congress, was ich sehr schade finde, weil es immer ein ja, also zum einen natürlich die Events, die vor Ort stattfinden und die Informationen, die man da mitnimmt. Andererseits war es auch immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Da passiert medial nicht viel und die Medien haben dann deswegen immer sehr viel über diesen Kongress und die dort gefundenen politischen und sicherheitstechnischen Themen berichtet. Und das jetzt zum zweiten Mal in Folge ausfallen zu lassen, ist halt auch schade. Bezüglich des Media Coverage. Also wann hat man denn schon mal die Möglichkeit, irgendwie ein Feature in der Tagesschau zu kriegen, irgendwie die Headline von Spiegel Online zu sein? Ja. Das ist halt jetzt auch zum zweiten Mal in Folge.
Und da gibt es auch kein Online-Äquivalent oder
doch,
so?
Doch, aber sind wir mal ehrlich.
Ja, ist schon nochmal was anderes. Also, ja.
Weißt, kannst ja auch alte Vorträge auf YouTube anschauen. Das ist nicht das Echte.
Ja.
Also es lebt halt auch ganz viel davon, dass man halt Menschen kennenlernt und Menschen trifft, die man schon lange nicht gesehen. Networking, bastelt, lötet, Musik, Kulturveranstaltungen, Besuch, gemeinsam irgendwas macht. Also es ist schon ein Community-Event und das ist es halt online gar nicht.
Naja, kann ich verstehen. Schwierig.
Ja, aber vielleicht da nächstes Jahr und vielleicht kriegen wir dann sogar eine Presseakkreditierung und dann gehen wir beide da mal hin und
das wäre cool,
podcasten direkt vom CCC.
Ich war da nämlich noch nie.
Er lohnt sich wirklich, also sehr zu empfehlen.
Ja.
Was ich da immer sehr spannend finde, ist, das ist, glaube ich, das Event, in dem richtig, richtig viele Leute sind, aber alle ruhig und still und leise sind.
Also, das sind halt Informatiker, ne?
Ja, und das ist so unglaublich angenehm. Weißt du, das ist so absolut, wenn du so im Fußballstadion bist und alles irgendwie schreit. So eine absolute Sensory Overload und das ist da halt gar nicht. Also da können irgendwie
ein komplette Gegenteil.
Genau, tausende Menschen in so einem Saal sitzen und man kann sich in ganz normaler Gesprächslautstärke unterhalten, ohne dass man anfangen muss zu schreien.
Aber gelacht wird viel.
Ich weiß nicht.
Oder?
Also ich glaube, selbst bei einem Mario Barth Comedy-Auftritt wird mehr gelacht hier.
Nein.
Obwohl der überhaupt nicht lustig
ist. Nee. Wenn hier, wie heißt der eine, der immer die geilsten Präsentationen macht? mit diesem Xerox-Drucker und der Bahn und
ja, da wird gelacht.
Also da wird
ja,
schon viel gelacht. Also ja. das ist ja auch lustig.
Ja, und Nico Semsrott tritt natürlich fast immer auf.
Guck, da wird ja viel gelacht.
Ja, aber es wird auch depressiv zugeschaut.
Ja, das auf jeden Fall.
Genau, also ja, Lage der Nation ist auch immer jedes Jahr dort methodisch inkorrekt. Also ist auch viele Podcaster haben dort ihren Standing und eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu einem größeren Block.
Das Amazon-Event.
Es gab ein Amazon-Event und Amazon hat mehrere neue Produkte vorgestellt. Also Amazon ist ja nicht nur ein IT-Dienstleister mit AWS, ein Logistikdienstleister mit der Amazon.com-Shop-Plattform, sondern auch ein Hersteller von elektronischen Geräten.
Genau, sowas wie der Echo.
Wie der Echo. Und jetzt gibt es den Astro. Astro.
Der, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das ist so ein kleiner Roboter mit irgendwie zwei großen Reifen.
So. Ja, also was ist es? Es ist so ein hundegroßer Roboter mit einem Display und drei Rädern und er bewegt sich offensichtlich in deiner Wohnung.
Ja, und er fällt die Treppen runter, sehr wahrscheinlich.
Das macht er und... Was ist denn bitte der Mehrwert von diesem Scheißding?
Ja, ich verstehe es nicht.
Also, wie Amazon sich verbiegen muss, um da irgendwie, ja, also er überwacht offensichtlich dein Haus. Das tut er.
Mhm.
Gleichzeitig ist er auch irgendwie auf irgendwelchen Werbebildern mitten in einem Gespräch mit vier Freunden.
Ja.
In der Küche.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Will ich einen hundeförmigen Roboter in einer viel zu engen Küche haben? Ich weiß es nicht. Für 1.000 Euro?
1.500 sogar.
1.500 sogar, ja.
Glaube ich. Ah nee, 1.000 Dollar.
$1,000, genau. Ja, okay. Einführungspreis $1,450, wenn...
ja, ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt jetzt Amazon die Sicht von ungefähr meinem ganzen Apartment geben will.
Also das Ding hat natürlich eine Kamera, das hat ein Always-On-Mikrofon und sich frei bewegen.
Weißt du, Amazon hört schon alles in meiner Wohnung, da braucht Amazon auch nicht gleich alles sehen in meiner Wohnung, weiß ich nicht. Es ist schon krass, also es wird auch gesagt, man kann denen irgendwie sagen, ja in den Raum gehst du nicht, also wenn wir jetzt hier gerade irgendwie Rambazamba haben, da sollst du nicht reingehen oder so, weiß ich nicht.
Ja, aber will ich einen Roboter haben, dem ich sagen muss, dass er mich jetzt bitte nicht abhören soll? Also.
Naja, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch immer diese Memes so, mute das Mic beim Google Home Ding. Und dann sag ich so, hey Google, I can't understand you because your mic is muted.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also ich hole mir den nicht.
Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, welches Problem dieses Ding löst. Also es ist ein Roboter, der rumfährt, schön. Und was macht er jetzt? Was er auf jeden Fall macht, ist nicht ausgereift sein, weil das IT-Department von Weiss namens Motherboard hat nämlich Dokumente zugeschustert bekommen, in denen letzten Endes genau das drinsteht, was wir jetzt schon vermutet haben, nämlich, dass dieses Ding immer zuhört und dass es halt Bugs hat ohne Ende.
Ja.
Und eigentlich nichts kann. Und es eigentlich auch...
Ich glaube, die haben einfach diesen Hund von Boston Dynamics gesehen, dachten sich, ey, das müssen wir auch machen. Wir müssen jetzt irgendeine billigere Variante, und dann machen wir halt so einen Scheiß vielleicht.
Ja, aber da verstehe ich wenigstens noch, dass dieser Hund ein Entertainment-Device ist. Also das ist so eine Art, ja, dass es eine Interaktion fördert mit dem Roboter. Aber das Ding, ich habe bis heute nicht verstanden, was der Wert von dem Ding ist, außer dass ich irgendwie ein störendes Ding rumfahren habe in meiner Wohnung. Ich verstehe es nicht.
Ja, verstehe ich auch nicht. Ja. Amazon hat aber auch noch andere Sachen vorgestellt, wie zum Beispiel neue Wearables.
Ja, tatsächlich, sie haben Fitbit geklont.
Genau, also sie haben jetzt ein eigenes Fitbit. Weiß ich nicht, finde ich nicht interessant. Wird wahrscheinlich eh nicht gut funktionieren.
Ja, ist eine, also was ist es? Es ist eine, machen wir uns nichts vor, das ist eine Consumer-Smartwatch. Also die ist preislich deutlich unterhalb von Fitbit angesiedelt und bietet halt Leuten, die vielleicht auch ein bisschen sparen wollen, die Möglichkeit, eine Smartwatch zu haben mit einem ganz klaren Fokus auf
Fitness.
Das ist es eigentlich, aus Fitness, ja. Die diese Smartwatch heißt Halo View. Jo. Weil View wie Screen.
Genau, weil sehen.
Sehen, genau, weil man jetzt auch die Fitness sehen kann.
Ja. Was auch was mit Sehen zu tun hat, aber was das Gegenteil davon ist, ist Show.
Genau, den kann man sich nämlich nicht um den Arm packen.
Ja, kann man vielleicht versuchen.
Also ich habe ja tatsächlich einen Echo Show, einen ganz alten, das war so ein runder Wecker. Und irgendwie ist der ein bisschen größer geworden, kann das sein?
Genau, 15 Inches. Zumindest der Screen ist 15 Inches. Der Echo Show 15 sieht aus wie ein kleiner Fernseher mit einer Kamera drin. Hängt man sich an die Wand und ja, da hat man so ein Echo Show, wo man so ein bisschen drauf...
Aber da kann ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen besser vorstellen, was da der Use Case ist. Das ist halt so ein digitaler Kühlschrank mit Post-its.
Ja. Also
du hast irgendwie deinen Terminkalender drauf, du hast irgendwie vielleicht deine News drauf, vielleicht noch das Wetter. Es ist so ein Dashboard, das halt in deiner Wohnung hängt.
Ja, finde ich ganz interessant. Weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt Amazon dann auch noch die Kamera geben will hier für meinen Echo Show. Aber ja, weiß ich nicht, hole ich mir auch nicht. Also mich interessiert es nicht.
Also ich finde es tatsächlich, ich finde es schon ansprechend, muss ich sagen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einfach so ein Dashboard, da laufen Dinge drüber, die ich gerne anschauen möchte.
Ja, so als Panel finde ich das vielleicht ganz geil, so Smart Home Steuerung, da sehe ich das vielleicht eher. Aber ja, ich will eher auf HomeKit umstellen, deswegen, ja.
Ja, Smart Home Steuerung geht halt nicht, weil ich glaube, der hat keinen Touch.
Was?
Genau, er hat keinen Touch.
Nee. Boah, ja, dann ist er richtig schlecht. Nee, also dann hole ich mir das erst recht nicht. Dann finde ich es richtig schlecht. Also ich hätte jetzt gesagt, das wäre richtig geil, wenn es jetzt ein Touchscreen wäre. Weil dann hast du wirklich so einen Home-Panel für all dein Smart Home und Alexa-Stuff. Aber so, weiß ich nicht.
Ich glaube für so ein...
Was bringt eigentlich die Kamera? Warum ist da eine Kamera drin?
Ja, dass du halt, was weiß ich...
Security Cam oder...
Echo-Calls machen kannst mit deiner Mama oder so, wenn du davor stehst.
Okay, und dann ist es immer auf Kopfhörer gemountet. Halte ich auch für unwahrscheinlich.
Ja.
Aber das ist ja nicht, das nimmt man ja nicht mit. Das ist ja an der Wand.
Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man da einfach... dass es, je nachdem wie einfach es ist, die Dashboards zu wechseln, da kannst du ja auch Kunst anzeigen. Also das sieht, ist ja auch durchaus optisch eine schöne Sache. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, also das sehe ich auf jeden Fall, sagen wir es mal so, einen höheren Anwendungsfall oder einen besseren Anwendungsfall als für diesen peinlichen Roboter.
Ja, das stimmt. Und jetzt siehst du den größten Anwendungsfall wahrscheinlich sogar. Also nicht für dich, aber für andere Leute.
Ja, tatsächlich.
Der Amazon Glow.
Ja. Das ist jetzt tatsächlich mal was, wo ich sagen könnte, das könnte funktionieren.
Und ist auf jeden Fall eine Innovation.
Genau, muss man aber auch erklären, was es ist. Ja. Es ist ein Tablet ohne Tablet. Also was ist es genau? Es ist ein Device, das stellt man auf den Tisch und es gibt dann dort da drin einen Bildschirm, eine Kamera, Lautsprecher und einen Projektor. Und dieser Projektor projiziert dann auf den Tisch hauptsächlich, und das ist der primäre Anwendungsfall, Spiele und ja, Lernmaterial für Kinder. Also der Amazon Glow ist ein Device, das man für sein Kind kauft, für sein Kind einrichtet, um dann zum Beispiel das Kind in die Lage zu versetzen, mit den Großeltern zu chatten, zu FaceTimen, Amazon Echo Calls zu machen und dabei oder währenddessen oder davor und danach Lernspiele direkt auf dem Tisch auszuführen. Das ist so die Idee dahinter. Also der steht so auf dem Tisch und projiziert dann irgendwelche Spiele auf den Tisch oder auch Lesematerial. Und ja. Ist, wie du schon gesagt hast, es ist eine Innovation. Also sowas gibt es bisher noch nicht. Habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen, dass das irgendwie
marktreif geworden ist. Ja, oder in mega schlecht oder so. Gibt es bestimmt so China-Dinger.
Ja, China-Dinger, aber lass das mal durchzudenken, finde ich eine schöne Sache.
Ja.
Genau, also so die technischen Daten, also das, was es projiziert, ist so ungefähr 19-Inch, also 19 Zoll Bildschirm. Und ja, was natürlich nicht geht, ist, dass wenn man da die Hand drüber hat, dann projiziert es natürlich weiterhin auf die Hand. Das heißt, man verschattet natürlich das Bild ein bisschen, das ist dann aber, glaube ich, ja, so wie es halt ist, ne?
Ja. Ich bin mir nicht sicher, gibt es bestimmt irgendwann so Erfahrungsberichte.
Ja, ich glaube, man kann es auch nur deshalb für Kinder machen, weil halt die Reaktionszeit von irgendwelchen Touch und so Geschichten ist halt mit dem Projektor viel, viel zu langsam, um da jetzt irgendwie eine professionelle Anwendung zu machen.
Ja.
Soll $300 kosten. Mit einem Einführungspreis von $250.
Ja, all in all fand ich das Event ziemlich enttäuschend.
Ja, also es sind schon neue Dinge und es sind auch neuartige Sachen, aber mir fehlt so ein bisschen der Use Case.
Ja.
Also keines von diesen Dingen sage ich jetzt, ja, das macht jetzt mein Leben besser oder das macht das Leben anderer besser oder es sind irgendwelche tollen neuen Features, die jetzt, es sind schon tolle technische Geräte, ohne Frage, aber ja. Welchen Wert haben sie, ich weiß es nicht.
Muss man mal gucken, wie sich die Sachen bewähren, meine ich.
Ja, und ob sie sich auch verkaufen oder ob sie dann wieder sagen, klanglos eingestellt werden.
Wenigstens experimentiert Amazon ein bisschen, würde ich behaupten. Ne?
Ja, und ja, also das mit dem Echo Show 15, den könnte ich mir sogar an meiner Wand vorstellen. Alles andere findet, glaube ich, nicht den Weg in diese Wohnung.
Auch nicht in meine. Ja. Kommen wir zum Thema der Woche.
Genau, ein schnelles Thema der Woche. Ich wollte nämlich eine Sache mal ein bisschen sortieren. Nämlich, dass die Abhängigkeiten von Java-Projekten untereinander. Die Abhängigkeiten von Java-Projekten untereinander. Mhm. Ganz grundsätzlich verwenden viele Leute ja, um sowas zu modellieren, Maven.
Ja.
Und da wollte ich jetzt noch mal auf 2 beziehungsweise 3 unterschiedliche Arten, Projekte miteinander in Relation zu setzen, eingehen, weil ich auch im täglichen Berufsalltag auch mit den Kollegen da immer mal so ein bisschen Verwirrung spüre. Mhm. Also einfach, weil man nicht, so ist es Parent-Pom und Bom und Reaktor und
was ist das eigentlich?
Was ist das eigentlich alles? Und da will ich jetzt mal aufräumen, damit auch das Wording
klarer wird.
Ein bisschen klarer wird. Also, wir haben bei Maven eine Konfigurationslogik oder einen Konfigurationsstandard namens Project Object Model. Und das ist letztendlich eine POM, genau. Das ist eine XML-Datei. Und ein oder mehrere dieser POM-XMLs.
Wofür steht XML?
Extensible Markup Language.
Ah, okay, okay.
Und ja, das ist so eine Übermenge von HTML letzten Endes. Und diese XML, die definiert, wie mein Maven-Projekt funktioniert. Und definiert nicht nur Abhängigkeiten, die ich habe, die ich brauche von ganz externen Libraries, sondern auch Projektstrukturen. Und jetzt fangen wir mal mit der einfachsten an.
Mhm.
Und das ist die Elternschaft, nämlich die Möglichkeit, dass mein Projekt von einem anderen Projekt erbt.
Aha.
Was bedeutet das?
Dass alle Module, die im Parent definiert werden, auch für das Child gelten.
Nein.
Scheiße.
Genau. Also, grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, dass mein Projekt dass ich da eine Parent-Pom angeben kann und das kann man sich dann vorstellen wie eine Oberklasse. Das heißt, die Dinge, die in der Parent-Pom definiert sind, die muss ich in meinem eigenen Projekt nicht mehr definieren.
Ach so, ich meinte nicht Module, sondern Dependencies.
Ja, Dependencies auch nicht. Nämlich, wenn ich jetzt, das ist der Punkt, wenn ich jetzt in der Parent-Pom, also ich bin CTO der Accentra, das heißt, ich verantworte hauptsächlich die Parent-Pom. Wenn ich jetzt in der Parent-Pom eine Abhängigkeit reinpacke zu Apache Commons Lang 3 in einer ganz speziellen Version, hast du die dann automatisch als Abhängigkeit in deinen Projekten, welche meine Parent-Pom haben?
Anscheinend ja nicht.
Nee, nicht, genau. Nee,
solange man die nicht nochmal definiert.
Du musst die nochmal definieren. Den einzigen Vorteil, den du hast,
Versionsmanagement.
Dass in der Parent-Pom die Version, dass die Version übernommen wird.
Mhm.
Das heißt, du hast nicht, und das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, also wenn ich jetzt als derjenige, der die Parent-Pom verantwortet, 50, 60 und so viel sind da drin, Abhängigkeiten definiere, dann willst du ja nicht in jeder Mini-Chart, die du baust, diese Abhängigkeiten mit drin haben.
Ja, stimmt schon.
Deswegen muss man die dann schon nochmal drunter definieren. Das heißt, was kann ich da definieren? Ich kann da definieren Abhängigkeiten, und zwar nur in der Version, die werden nicht automatisch mit übernommen, zumindest nicht im Default. Ich kann Plugins definieren, auch von den Maven Plugins, die Version, und das ist der Hauptanwendungsfall tatsächlich, dass ich zum Beispiel für die gesamte Excentra sagen kann, wir sind auf der Maven Version 3.6 oder 3.8 und wir sind auf der Java Version 11.
Und die Plugins werden aber immer übernommen?
Nein.
Die musst du nochmal definieren.
Ja, aber es gibt Plugins, die werden ja im Default Lifecycle ausgeführt.
Ja.
Und ich kann dann in der Parent-Form diese Plugins konfigurieren.
Ja.
Das heißt, die Plugins, die praktisch im Default-Lifecycle-Build zum Beispiel aufgerufen werden, die nehmen dann ihre Konfiguration aus der Parent-Form.
Aber das heißt, ich muss in den unteren Modulen auch nochmal definieren, ich möchte dieses Plugin in diesem Lifecycle ausführen.
Nur wenn du vom Default abweichen möchtest. Also es werden manche Plugins, die werden schon im Default an Lifecycle-Phasen gebunden.
Okay, verstehe.
Zum Beispiel kompilieren, also Maven Compile.
Aber sowas wie Formatter Validate.
Genau, sehr gutes Beispiel, genau. Formatter Validate, das wäre jetzt ein sehr gutes Beispiel. Das würde ich in der Parent-Pom erstmal als Abhängigkeit definieren, als Plugin-Abhängigkeit mit einer Version. Würde es dann konfigurieren, würde sagen wir ja, welche Regeln verwendest du denn bitte für das Formatieren von dem Source-Code? Und ich würde es entweder auf dem Default, auf der Default Lifecycle Phase lassen oder ich würde eine andere Phase dranhängen.
Aber wenn jetzt das in der Parent POM drin ist, dass es in der Default Lifecycle Phase ausgeführt wird,
ja.
Dann wird es in den Child Modulen auch ausgeführt?
Nee,
das heißt, ich muss in den Child Modulen nochmal
extra, machen.
Nochmal extra genau. Definieren.
Nur als Plugin, in den Build Block als Plugin nochmal mit
okay,
reinpacken.
Okay, verstehe. Eieiei,
da muss
man dann auch immer drauf achten.
Genau, weil es Third-Party ist, genau. Das okay. Geht nicht. Genauso auch der OWASP Security-Check. Also wenn du der ist konfiguriert in der Parent-Pom, da steht drin hier irgendwie, ja mach mal hier größer 7 und so weiter und dieses und jenes und diese Version bitte hernehmen. Aber wenn du ihn verwenden möchtest, dann musst du ihn explizit in deinen Build-Block nochmal als Plugin mit reinpacken.
Verstehe.
Also, wir sind praktisch über diese Parent-Pom in der Lage, gewisse Voreinstellungen zum Beispiel für ein Team oder für eine ganze Firma zu machen. Und ich kann diese Parent-Poms auch beliebig in die Hierarchie packen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel für die Excentra eine company-weite Parent-Pom machen, in der die Dinge drinstehen, die company-weit sind und die einzelnen Projektleiter könnten dann jeweils nochmal eine zwischen Parent-Pom machen, die dann von der Excentra Parent-Pom erbt, die dann aber nochmal projektspezifische Dependencies, Plugins und Properties definiert.
Okay.
So, jetzt kommt die große Preisfrage. Kennt die Parent-Pom ihre Kinder?
Ich glaube nicht, nee.
Nein.
Weil das wird ja im Kind definiert, nicht im Parent.
Ganz genau. Das heißt, die Parent-Pom kennt nicht ihre Kinder. Bin ich jetzt in der Lage, mit einer Parent-Pom zu sagen, bau mir bitte alle meine Kinder?
Also das geht schon, oder nicht?
Nee, geht nicht.
Aber wenn ich jetzt sage, Maven, ach nee, dann bildet er auch nur die Parent, ne?
Dann bildet er nur die Parent-Pom. Also wenn du in deinem Parent-Projekt sagst, Maven Clean Package, was eine Stufe vor Side kommt, also sozusagen fast alles macht, dann macht er nichts anderes, als die Pom syntaktisch überprüfen und er lädt keine Dependencies, er macht nichts, er macht bei Deploy nur ein Install lokal in deinen .m2 Cache und er schiebt es nochmal auf den Nexus oder auf ein Remote Repository.
Wie macht denn das dann der Jenkins?
Ja genau, da brauchen wir eine zweite Art von Pomps. Das geht sonst nicht.
Ach, und das ist dann der Reactor-Pom.
Das ist der Reactor oder der Aggregator.
Verstehe, okay.
Genau, also mit der Parent-Pom können wir das nicht machen. Also wenn ich jetzt ein ganzes Projekt habe, das aus 5 Modulen besteht, dann bin ich nicht in der Lage, über die Parentform diese 5 Module auf einen Schlag zu bauen.
Mhm. Verstehe.
Deswegen kommt jetzt die zweite POM ins Spiel, oder es ist dieselbe POM letzten Endes. Ich kann das auch mischen, wie ich möchte, aber das ist jetzt die zweite Strategie. Da würde ich dann sagen, ich bin eine Reaktor-POM oder eine Aggregation-POM. Und da habe ich einen Block namens Modules und da kann ich dann die Projekte explizit benennen. Das mache ich einfach mit einem Ordnernamen.
Mhm.
Und also eine minimalistische Reaktor-POM oder Aggregation-POM, die würde nur sagen, hey, IBM's die POM, hier Group-ID, Artifact-ID-Version und drunter Modules, Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 und das sind alles Ordner, in denen dann meine Projekte drin liegen, fertig.
Ja.
So, und jetzt habe ich genau das Problem gelöst, das ich gerade eben hatte. Nämlich mein Parent kennt nicht alle Kinder. Deswegen kann ich jetzt in der Aggregation-POM sagen, Maven Clean Install oder Maven Clean Deploy und dann werden meine 5 Projekte gebaut.
Mhm.
Werden die 5 Projekte in der Reihenfolge gebaut, in der ich sie angegeben habe?
Du fragst mich Sachen. Ich glaube schon, oder nicht?
Ich bin mir zu 90% sicher, dass er da nochmal eine Auflösung macht und die Projekte in der richtigen Reihenfolge baut.
Was heißt richtige Reihenfolge? Also
das heißt von oben nach unten, das bedeutet...
Wie ich sie definiert habe?
Nee,
wie sie alphabetisch?
Nein.
Hä?
Wenn ich 4 Module habe,
ja.
Modul Nummer 2 ist abhängig von Modul Nummer 4, dann würde er Modul 4 zuerst bauen.
Ach, so schlau ist er.
Ja.
Aha. Okay, ja. Krass. Weiß ich nicht, ob das so ist. Aber wenn du das sagst...
Muss so sein, weil sonst würden ja die Snapshots gar nicht mehr in der richtigen Reihe... Ja, wobei ja dann ja auch für die... Nee, doch. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist so. Ich hoffe, ich werde korrigiert, wenn ich da falsch liege. Aber ich bin da ziemlich sicher, weil es braucht nämlich nochmal eine gewisse Zeit, bis das Kompilieren anfängt. Und ich glaube, diese Zeit geht genau dafür drauf, die Abhängigkeiten klar zu kriegen. Und der Algorithmus ist ja da. Also für die Dependency-Auflösung innerhalb von einem Projekt muss es ja sowieso gemacht werden.
Ja.
Gut, das ist jetzt eine Aggregation-POM.
Genau. Also
kann ich die 2 Patterns kombinieren? Natürlich kann man das.
Ah, okay, gut.
Also man kann natürlich jetzt in jedem von diesen Submodulen eine Parent-POM angeben und ich wäre sogar in der Lage, die beiden Patterns in einer POM zu definieren. Also ich könnte zum Beispiel ein Projekt machen, das heißt myproject.parent und da ist eine Parent-POM drin, also die POM ist eine Parent-POM, das heißt, sie definiert sowohl Abhängigkeiten als auch einen Modulblock, in der dann die Kinder mit angegeben werden.
Mhm.
Und so kann ich praktisch diese beiden Patterns miteinander verbinden. Deswegen sollte man, glaube ich, auch nicht so sehr von Parent-POM und Reaktor-POM reden, sondern eher vom Parent-Pattern und vom Reaktor- oder Aggregation-Pattern. Und ja, irgendwelche Puritaner werden jetzt sagen, ja, man sollte die 2 Dinge immer sauber trennen und entweder ist das eine Parent-POM oder eine Aggregation-POM. Da würde ich ein bisschen Abstand von nehmen und sagen, nee, braucht man eigentlich nicht. Also kann man durchaus auch kombinieren. Und sinnvoll, je nachdem, wie man es im Projekt haben möchte, machen.
Ja.
So, jetzt kommt noch das Dritte.
Das Dritte?
Das Dritte.
So, und das ist jetzt dieses andere.
Genau, das ist die BOM, die Bill of Material.
Genau, das habe ich noch nie verstanden.
Das ist ganz einfach eigentlich. Okay. Also erstmal braucht man es nicht. Tatsächlich. Mhm. Aber stell dir jetzt mal vor, wir haben einen Stack und dieser Stack besteht aus einem Google Juice, aus einer Java Servlet API, aus einem Chatty und aus einem Jersey.
Ja.
So sind die Dinger in der aktuellen Version immer miteinander kompatibel?
Nee.
Vielleicht.
Vielleicht.
Vielleicht auch nicht.
Ja, also, genau, man weiß es nicht.
Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht sind, weil ein aktuelles Jersey geht auf Jakarta und Juice ist noch nicht auf Jakarta. Also sind sie es wahrscheinlich nicht. So, jetzt habe ich viele Projekte, in denen ich die Kombination von diesen 4 Abhängigkeiten immer wieder so brauche, dass sie miteinander funktionieren.
Ja.
Dafür ist die BOM da. Das heißt, ich kann praktisch ein Set von Abhängigkeiten, die miteinander funktionieren, festnageln auf eine gewisse Version, pack die dann in diese BOM rein, in diese XML, POM XML, die als BOM funktioniert und kann dann sozusagen diese BOM en bloc als Abhängigkeit in meine Projekte reinpacken.
Ja.
That's it.
Ach so, okay.
Also ich kann da einfach nur ein Set von verschiedenen Abhängigkeiten so zusammenpacken, dass die gut miteinander funktionieren und das dann als One-Stop-Shop in meinen Projekten verwenden.
Ah, einfach so ausgelagert mäßig.
Ja, weil sonst muss man ja immer, also was wäre der Anwendungsfall? Da musst du natürlich mal im Slack wieder fragen. Also wir haben ja auch hier unser Framework. Geht die aktuelle Version von dem mit dem und dem und ist das hier schon auf Jakarta? Ansonsten war es ja Pustekuchen, eben halt die Bill of Material, die hat der Entwickler hoffentlich gescheit gemacht. Und damit passt es.
Ja.
Genau, und das waren eigentlich so diese drei Patterns, die ich nochmal aufräumen wollte. Und ich habe selber auch wieder ein bisschen mehr Klarheit gewonnen, als ich mich hier darauf vorbereitet habe. Und nochmal ganz wichtig zu wissen, eine POM kann sowohl ein Parent als auch ein Aggregator sein. Deshalb, ja, achte doch beim Sprechen über POM-XMLs da ein bisschen drauf, dass man sagt, ja, das ist die Parent-POM und das ist der Aggregator-POM. Nee, das ist auch kombinierbar.
Ja.
Gut. So viel zu dem Thema POM und BOM. Ist ja lustig, dass...
Ja, das ist so, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob die Namensgebung hier die nächsten, ob man da wirklich sich so viele Gedanken drüber gemacht hat, dass das gut wird. Was allerdings sicherlich sehr gut ist, ist unser Code der Woche.
Auf jeden Fall, den hast du nämlich ausgesucht. Ich weiß nicht, worum geht's denn da?
Ja, da geht's um, ich motiviere mal das Problem, wenn du auf ein Konzert gehst, wo kaufst du dann deine Tickets?
Ticketmaster.
Und wenn du sie nicht bei Ticketmaster kaufst?
Eventim.
Genau, so. Und damit haben wir schon das quasi Monopol weltweit tatsächlich aufgedröselt. Es CTS Eventim und die Holding hinter Ticketmaster, denen gehört praktisch fast alles, was kultur- und sporttechnisch in Deutschland passiert.
Stimmt.
Also wirklich so richtig fett auch mit Anteilen an den Holdings, an den Stadien, Olympiastadion, alles, was da so dazugehört, ist in den Hand von diesen Monopolisten. Und wie viel Gebühren kostet denn so ein Ticketmaster-Ticket?
Boah, das weiß ich nicht.
Ziemlich viel. Also selbst wenn sie dir nur eine PDF schicken, verlangen die von dir eigentlich noch mehrere Euros an Print-at-Home-Gebühr. Also long story short, es ist eigentlich ein ziemlich altbackenes System, welches nicht gut funktioniert. Und gibt es denn keine Ticketplattformen, die zum Beispiel völlig offen sind, die eine API anbieten, die eine coole User-Story haben, die mit Apple Wallet funktionieren und die komplett digital sind, mit einer guten Einlasslösung.
Gibt's nicht. Das wäre jetzt mal so ein geiler Twist.
Ja, nee, gibt's nicht.
Nee, so, gibt's eigentlich nicht. So,
nächster. Genau, deswegen stellen wir euch heute Eventim vor.
Das wäre auch gut. Nein, anscheinend ist es Tito.
Ja, Tito tatsächlich. Also Tito ist, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, ich habe wieder ein neues Clubkonzert organisiert und T.to ist mit weitem Abstand das Beste, was ich je gesehen habe an Ticketplattform und ich bin richtig froh, dass man da für wenig Geld sowohl für Veranstalter als auch für Besucher eine deutlich professionellere Lösung bekommt als bei Eventim, CTS, Ticketmaster zusammen. Wenn ihr Kongresse organisiert, Konzerte organisiert, dann schaut doch mal, ob es vielleicht eine Alternative zu den Monopolisten gibt und man sich mit T.to mal auseinandersetzt.
Ja.
Und die machen das richtig gut. Also wirklich so mit, man kriegt Webhooks, wenn irgendjemand was bestellt hat, dann kann man sich da sein Notion anbinden und sein Google Docs und es funktioniert einfach geil. Das Einzige, was es halt nicht kann, sind Zahlpläne und deswegen ist es so ein bisschen limitiert auf Veranstaltungen, die jetzt nicht davon abhängig sind, dass man einen Zahlplan hat.
Okay. Naja.
T.to, definitiv eine Empfehlung wert und ich habe damit schon locker irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Tickets verkauft.
Also das Ding, echt cool an.
Das Ding funktioniert und ist rock solid. Und vor allem mit Einlass ist mega unkompliziert. Also es ist halt ein schneller QR-Code-Scanner. Das heißt, da stehen auf deinem iPhone, die Leute kommen vorbei mit ihrem mit ihrem entweder ausgedruckt oder auf ihrem Handy und gescannt, bezahlt, alles cool.
Ja.
Leute kommen da rein.
Okay.
Dann der No-Code der Woche.
Ja, ist auch du ausgesucht. Oh,
ja, auch ich ausgesucht. Das ist heute wieder sehr
einseitig.
Markus dominierend.
Ja. Ja.
Was machst du denn, um Bilder kleiner zu kriegen?
Ja, in Photoshop öffnen und dann kleiner machen.
Ja, ja, genau. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend.
Ist es auch.
Ja. Es gibt ein winziges Tool für macOS, welches jetzt in der Version 3 neu rausgekommen ist. Und das heißt Squash.
Mhm.
Und es macht genau das mit einem Klick. Das heißt, so einfache Image-Operationen, die man immer mal wieder machen muss, weil man was weiß ich auf Twitter, auf Facebook, für irgendeine Webseite irgendwas hochladen möchte, aus einem 10 Megabyte JPEG irgendwie ein 400 Kilobyte JPEG zu machen. Dafür ist Squash 3 genau das Richtige. Und ich habe schon die Version 2 sehr, sehr gerne benutzt und nutze jetzt auch gerne die Version 3. Es kam einiges an Features dazu. Also die Version 2 konnte ausschließlich die Bildgröße, also die Kompressionsrate erhöhen. Was man hiermit jetzt noch machen kann, ist Resizing. Also die Dimensions ändern, die Metadaten verändern, Wasserzeichen mit reinpacken und so ein Rename-Pattern mit anzugeben.
Oh, okay.
Und das Ganze auch im Batch-Modus. Also wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, 10 Bilder auf Twitter hochladen möchte oder irgendwie seine WordPress, klassisches Beispiel, du lädst dir von Unsplash ein Bild runter, um deinen Blog-Eintrag zu visualisieren und das ist halt irgendwie 20 Megabyte groß, weil irgendwie mit 3 Millionen Megapixeln aufgenommen und riesiges Ding und dann kannst du es damit einfach verkleinern. Ja. Du weißt, was das Schöne ist? Es ist Teil von ZApp.
Ah, sehr nice, okay.
Genau, also wenn man ZApp hat für 9 Euro irgendwas im Monat, dann ist das schon mit inklusive. Ansonsten kostet es, soweit ich weiß, gar nicht mal so viel.
Sieht man da jetzt nicht.
Download the Trial, Purchase in Reback Store, 30 Euro.
Alles klar.
Was ist da nicht teuer?
30 Euro? Für irgendwas resizen? Oh, alles klar, okay.
Ja, dann sei froh, dass du
Setup hast. Ja, genau, ich habe Setup, passt.
Gut. Puh, das war jetzt eine sehr volle Folge.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, bleibt gesund und tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Nochmal brunchen.
Nochmal?
Ja?
Nee.
Ich habe gehört, es sind noch Brezen und Obertstar übrig.
Ich gehe nach Hause. Tschüss.